Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wer die letzte Ausgabe zur Global Series in Düsseldorf gehört hat, der könnte vielleicht davon ausgehen, dass ich der Liga gegenüber wesentlich positiver gestimmt bin. Das ist auch korrekt, das gilt aber nicht für alle Bereiche und die Ausgabe heute, die wird wieder voll der Kritik sein, denn es geht um Linesmen, es geht um Schiedsrichter, es geht um den War Room in Toronto, es geht um das Department of Player Safety und eigentlich insgesamt um den ganzen Wust und das Chaos, was die NHL Regeln und Strafen und Sperren nennt und was einfach nur ein Brei an, ich weiß nicht was ist. Also ihr merkt schon, ich habe da wieder einige Themen, die ja den Kessel so langsam zum Glühen bringen, so ungefähr. Und ja, bevor wir damit aber loslegen, kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Düsseldorf. Es waren ja wahrscheinlich einige von euch aus der Gegend in Düsseldorf und haben sich das vielleicht auch vor Ort angeschaut. Zum einen würde mich da natürlich interessieren, wie das war, wie habt ihr das gefunden, wie war da auch vor Ort ja, einfach die Atmosphäre, wie waren diese Spiele, wie waren vielleicht auch die Preise bei den Getränken, Versorgung und so weiter, wie nah kam man auch dann ran, zum Beispiel an die Kollegen von Sky, auch an alle anderen, die jetzt nicht vor Ort waren, die das Ganze bei Sky gesehen haben. Ich war am Wochenende leider unterwegs und hatte da dann auch, da es ja auch nicht so wirklich frühzeitig kam, nicht geplant, mir das Ganze so weit anzuschauen. Deswegen auch da, wenn ihr da eine Meinung habt, wenn ihr da einfach auch von euch aus eine Einschätzung mir schicken möchtet, wäre ich da sehr, sehr dankbar, weil ich selber eben auch nur ein paar Ausschnitte gesehen habe, ein, zwei Sachen auch bei Instagram, aber so viel nicht. Deswegen würde mich da interessieren, wie ihr das gefunden habt und ob ihr da generell auch von dieser gesamten Konzeption der Spiele und so weiter überzeugt seid und das vielleicht auch für euch eine gute Geschichte war oder eben auch nicht. Da sehr, sehr gerne Feedback nachher einmal einfach ins Outro reinhören und dann eben entsprechend bei den Adressen mir schreiben oder mich dann eben entsprechend auch an der Stelle anschreiben. Ja, damit steigen wir ein in die Thematiken, die ich angekündigt habe. Vorweg und wir beginnen am vergangenen Mittwochmorgen deutscher Zeit, 11. März, mit der Partie der Edmonton Oilers bei der Colorado Avalanche und das leitet den Themenkomplex Goaltender Interference ein. Ihr werdet es vielleicht gesehen haben, stand 2:3 kurz vor Ende des zweiten Drittels. Die Avs hatten ein Powerplay. Spielen sich den Puck im Prinzip ganz gut zu. Pass von der anderen Seite, ich glaube, ist Martin Natchez versucht, auf Nathan MacKinnon zu spielen, der vom Torhüter aus gesehen von der linken Seite aufs Tor zufährt, beziehungsweise quer quasi parallel zur Torlinie fährt, versucht eben da diesen Pass zu erreichen. Daniel Nurse ist der Verteidiger, der kommt mehr von, ja, ich sag jetzt mal, in Richtung Face-Off-Circle, vielleicht auch mehr ein bisschen zentral vorm Tor. Und MacKinnon zieht eben vors Tor, zieht auch deutlich in Richtung Blue Paint, also in Richtung der Zone vorm Tor und wird dann von Daniel Nurse getroffen, knallt mit Connor Ingram zusammen und Ingram ist auch direkt verletzt, das ist Blut auf dem Eis, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, da lag auch ein Zahn. Auf jeden Fall Ingram deutlich verletzt. Fährt allerdings auch, fand ich dann, relativ schnell selbstständig aus seinem Tor raus. Und die Schiedsrichter zeigen eine Strafe an. Und es gibt dann erstmal verkündet 5 Minuten Match-Penalty gegen Nathan MacKinnon. Das ist dann erstmal in der Szene jetzt nicht so unbedingt was Ungewöhnliches, weil man ja dann die Gelegenheit hat, sich das Ganze auch anzuschauen in Ruhe und dann eben eine Entscheidung zu treffen, ob es dann 2 Minuten sind, ob es vielleicht gar keine Strafe sind oder die 5 und dann entsprechend auch, wenn man möchte, 5 plus Spieldauer dort bestätigt werden. So, das Ganze wird sich angeschaut, ich glaube auch relativ lange. Und dann kommt eben die Verkündung vom Schiedsrichter, Calling on the Ice stands und 5 Minuten plus Spieldauer für Nathan MacKinnon. Und das war schon so, dass während der Übertragung die Kollegen, es war eine National-Übertragung, dort so ein bisschen Zweifel an dieser Entscheidung hatten. Dann gab es in der Drittelpause oder auch sogar nach dem Spiel das Panel, unter anderem mit Wayne Gretzky und eben Tuukka Rask als ehemaligen Torhüter, die auch ihre Meinung zu dieser Szene verkündet haben. Und da haben alle unisono gesagt, dass das niemals ein 5-Minute-Major ist. Wenn man sich dann auch die Zeitlupen anschaut, dann sieht man deutlich, dass MacKinnon mit hoher Geschwindigkeit kommt, dass aber seine Schlittschuhe außerhalb des Slots ausgerichtet sind. Das heißt, er fährt nicht gerade durch den Slot durch in einer geraden Linie, sondern macht schon den Bogen in Richtung weißes Eis. Also nicht in Richtung blaue Fläche, sondern möchte da schon rausfahren. Dadurch, dass aber Danielle Nurse diesen Pass verteidigt und legitim auch dann super verteidigt, das muss man sagen, ist ein super Defensive Play von Danielle Nurse, gibt es den Kontakt mit Nathan MacKinnon. Und wenn der bei, keine Ahnung, was er da gerade fährt, 30 Meilen, 32 Meilen ist, dann rutscht MacKinnon natürlich in Richtung Tor und da steht der Torhüter von Danielle Nurse. Und das ist dann eine Geschichte, da hat dann eben auch Jared Bednar nach dem Spiel dazu gesagt, dass es ihm auf Deutsch gesagt, ziemlich egal ist, ob der Torhüter verletzt ist oder nicht. An der Stelle übrigens hoffe ich, dass wirklich da Ingram nichts Größeres hat. Er ist ja jetzt hoffentlich dann auch wieder komplett fit. Aber Bednar hat dann eben gesagt, naja, ihm ist das vollkommen egal, weil ja der Verteidiger den Stürmer da reingebracht hat. Und wenn der Verteidiger andere Spieler in seinen Torhüter reincheckt oder quasi den Weg ablenkt dieses Skaters, dann ist das doch das Problem des Verteidigers und das ist letzten Endes auch das Problem der Edmonton Oilers. Und eine Sache, die noch dazu kommt, wir kommen zu der Thematik auch im Verlauf der Sendung noch bei einer anderen Szene, keiner der Edmonton Oilers reagiert in irgendeiner Form in Richtung Nathan MacKinnon. Wirklich keiner. Also da ist keiner, der hingeht und sagt, hier jetzt, ne, ich müsste jetzt auf die Glocke geben, klar, ist ein Unterzahlspiel, vielleicht auch ein bisschen geschockt, weil der Torhüter da liegt, aber es wird ja immer davon geredet, dass die Spieler auch ein Gefühl dafür haben, wenn jetzt irgendeine Szene ist, wo man sagen muss, okay, da muss man jetzt reagieren, da reagiert keiner, also es ist keine Aufruhr unter den Edmonton Oilers, dass das ja eine so brutale Aktion von Nathan MacKinnon ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, komm, Fehlentscheidungen passieren, ist alles in Ordnung, ist jetzt unglücklich gelaufen und MacKinnon nimmt schon das Risiko in Kauf, dass er, wenn es blöd läuft, und in dem Fall lief es dann blöd, Kontakt mit dem Torhüter hat. Das muss man sagen. Also es ist schon erstmal das Risiko, was Nathan MacKinnon in dem Fall aufnimmt. Aber wenn der Play halt normal gelaufen wäre, fährt er vors Tor. Es gibt keinen Kontakt und es gibt auch keine 2 oder 5 Minuten. So. Jetzt kann ich noch sagen, na gut, aufgrund des Risikos, was er einnimmt, ist er schon mit beteiligt an der Szene. Dann gibt man ihm eben 2 Minuten. Damit ist das Thema durch. Dass man dann nach Toronto schaltet, dass die sich das Ganze anschauen und dann im Zusammenspiel mit den Schiedsrichtern, die in dem Fall dann, meine ich, den letzten Call haben, mit den Schiedsrichtern vor Ort in Denver, dann die Entscheidung trifft, dass man da 5 plus Spieldauer gibt, verstehe ich nicht. Erschließt sich mir zu keinem Zeitpunkt dieser gesamten Szene und auch danach habe ich keine Stimme von irgendeinem ehemaligen, vom Trainer, von irgendeinem Experten gehört, der erklärt hat, das waren 5 Minuten. Die haben alle gesagt, man kann eine Strafe geben. Teilweise wurde gesagt, es hat keine. Da gehe ich nicht unbedingt mit. Aber diese 5 Minuten, was soll der Quatsch? Dann muss man natürlich dazu sagen, auch da werden wir heute nochmal im weiteren Verlauf der Sendung auf dieses Thema kommen. Nathan MacKinnon ist nun mal einer der besten Spieler der Liga. Jetzt kann man ja sagen, naja gut, aber die müssten ja alle gleich behandelt werden. Ja, natürlich, klar. Aber was ich erwarte, ist, dass man in so einer Szene schon nochmal genauer hinguckt und sagt, okay, sind wir uns jetzt wirklich sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Weil es ist ein Spitzenspiel, das ist ein Spiel, was beide Teams beeinflusst im Weg in die Playoffs, im Weg an die Tabellenspitze, President's Trophy oder was auch immer. Da sollten wir uns schon darüber einig sein, dass diese Szene richtig entschieden wurde und sie haben sich ja auch Zeit gelassen. Und dass man dann, obwohl man die Zeitlupe hat, obwohl man Ruhe hat, obwohl man alle Einstellungen hat und wahrscheinlich noch mehr Einstellungen, die das Fernsehteam hatte, zu der Entscheidung kommt, dass das 5 plus Spieldauer sind, verstehe ich nicht, erschließt sich mir nicht. Aber auch da sage ich jetzt mal so, wenn man Torhüter schützen möchte und wenn man die Argumentation bringt und sagt, Nathan McKinnon ist mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Torraum gefahren und er ist dann auch derjenige, der mit dafür verantwortlich ist, dass bei einem Kontakt, und sei der noch so zufällig, er den Weg in den Torhüter machen muss und dann eben auch den Torhüter verletzen kann, dann ist Nathan McKinnon dafür verantwortlich. Und dafür gibt es jetzt diese Strafe und das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Torhüter schützen. Was ich dann gehört, gelesen habe, dass man jetzt auch vor den Playoffs da vielleicht ein Beispiel setzen will. Da sage ich übrigens wieder totaler Quatsch, weil entweder mache ich das immer oder ich mache es gar nicht. Aber jetzt zu sagen, ja übrigens, ach, uns ist eingefallen, Mensch, Kalender, März, Mitte März, oh, bald Playoffs, wir müssen jetzt mal härter durchgreifen. Das ist wieder so eine Kette, wo ich sage, hä? Also, was soll der Quatsch? Aber gut, finde ich in Ordnung, wenn man sagt, man möchte Torhüter schützen. So. Nehmen wir also diese Szene und sagen, okay, da sollen Torhüter geschützt werden und deswegen hat man die 5 plus Spieldauer dort an der Stelle eben gezogen. Dann kommt aber Nathan McKinnon anderthalb Tage später und sagt dann bei der Media Availability der Fs, übrigens, meine 5 Minuten Spieldauer wurde gestrichen. Warum ist das wichtig? Kurz zurückgespult, wir hatten mit Mikko Rantanen zu Beginn der Saison ja 2 Szenen, wo der innerhalb von 3 Spielen 2-mal eine Spieldauerstrafe bekommen hat. Und es gibt gewisse Kategorien, ich lese jetzt nicht alle euch hier vor, es gibt aber Kategorien, wo man sagt, wenn man da 5 plus Spieldauer bekommt und das innerhalb von 41 Spielen, das ist der Zeitraum, dann gibt es automatisch eine Spielsperre. Und das gab es ja dann bei Rantanen, wo ich dann auch gesagt habe, naja, sie haben sich jetzt relativ einfach gemacht, sie haben die automatische Sperre genommen, haben nicht gesagt, wir schauen uns die zweite Szene nochmal an. Aber gut, das zu Mikko Rantanen. Bei Nathan McKinnon ist es jetzt so, sie haben diese Strafe wieder gestrichen. Das heißt, die Liga hat im Nachhinein zugegeben, dass die Entscheidung, die dort gefällt wurde, obwohl man sich das Ganze lang und breit auf Video angeguckt hat in Toronto, falsch war. So, das auch erstmal dazu. Trotzdem gewinnen wir dem Ganzen wieder was Positives ab. Die Liga hat sich das danach nochmal angeschaut und hat dann eben entschieden, das war falsch. Eine offizielle Mitteilung dazu habe ich aber auch nicht gesehen. Also auch da sind wir wieder bei dem Punkt, naja, das Ganze ist so quasi so unter der Hand und dann, wir rufen mal kurz in Denver an und übrigens, ja, also wir haben die Strafe jetzt zurückgenommen, ist in Ordnung. Wahrscheinlich hat man auch gesagt, müsst ihr jetzt nicht unbedingt verkünden, so ungefähr, aber offiziell habe ich da nichts zu mitbekommen. Okay. Aber trotzdem, wir sagen jetzt mal, die NHL hat das Bestreben, man möchte Torhüter schützen. Gut, okay. Schauen wir also weiter. Standard ist ja jetzt gesetzt und wir haben die Partie der Ottawa Senators gegen die Anaheim Ducks. Hockey Day in Germany. Das Spiel hatte man sich ausgesucht und da gibt es dann sogar 2 Szenen. Und zwar die allererste Szene zwischen Tim Stützle und dem Torhüter der Ducks in dem Spiel, Ville Husso. Ist eine Szene, wo Stützle so schräg, also nicht ganz mit dem Rücken zum Tor steht, schräg in Richtung Tor fährt und Ville Husso steht genau am Rand seines Torraums in der blauen Zone. Und da ist es so, dass Stütze dann nach hinten rutscht und den rechten Schlittschuh von Ville Husso deutlich trifft und damit verhindert, dass Ville Husso sich mit diesem rechten Schlittschuh abdrücken kann. Warum ist das wichtig? Weil in dem Moment ein Schuss kommt, der auf die linke Seite von Ville Husso geht. Und wie gesagt, wenn ich als Torhüter nach links gehen will und meinen Save vernünftig machen will, brauche ich eben ein bisschen Kante quasi. Die Kante gibt es nicht, weil der Schlittschuh weggezogen wurde von Tim Stütze und dementsprechend kann Husso den Save nicht machen. So. Übrigens auch sehr schön erläutert, wenn ihr bei X seid, Jesse Granger, Kollege von The Athletic, der ist selber Torhüter, natürlich nicht auf der Ebene, aber der kennt sich sehr, sehr gut damit aus und der hat das sehr schön erläutert, was da das Problem ist, was dann eben auch die Auswirkung ist für Ville Husso. Für mich also klar, Goaltender Interference. Leichter Kontakt, klar, aber trotzdem, Stütze fährt rein, Torhüter ist in der blauen Zone. Ganz klar einen Save verhindert und in dem Fall musst du dieses Tor zurücknehmen. Was passiert? Das Tor wird nicht zurückgenommen. Wo ich dann wieder sage, ihr habt 2 Nächte vorher deutlich gezeigt, dass ihr Torhüter schützen wollt. Natürlich ging es da um die Gesundheit, aber trotzdem ist es ja so, dass ein relativer Maßstab gesetzt wird. 2 Tage später ist das schon wieder kompletter Quatsch bei der Szene. Okay, gleiches Spiel. Paar Minuten später, wieder Tim Stützle zufälligerweise, bekommt in dem Fall dann den Puck, vorher hat er den ja nicht gehabt, bekommt den Puck, zentral vorm Tor, macht eine bremst ab, macht eine Drehbewegung und schießt den Puck mit der Rückhand rein. So, was passiert da? Wenn man das sich von oben anschaut, von der Übertorkamera, dann kann man das relativ deutlich erkennen. Husso steht wieder ganz am Rand der Torhüterzone. Stütze geht mit seinem Schlittschuh kurz rein in die Zone, berührt aber den Schlittschuh von Husso nicht so, dass er den verschiebt in dem Fall. Zumindest sieht das da für mich so aus. Dementsprechend wäre ich da davon ausgegangen, dass es keine Torhüterbehinderung ist und dass der Treffer zählt. Was passiert? Der Treffer zählt nicht. So, was sagt uns das Ganze? Wenn man sich auch die Broadcasting-Leute anhört, sowohl von Ottawa in dem Fall dann, also auch von dem Team, was zum Beispiel in der ersten Szene davon profitiert, wie sie entschieden haben, die wussten auch nicht, dass das keine Goaltender-Interference ist. Genauso in der zweiten Szene waren die davon ausgegangen, dass das Tor zählt. Alle Beteiligten drumherum haben keine Ahnung davon, was Goaltender-Interference ist, wann es gepfiffen wird, was es für Folgen hat, ob das ein Tor ist, ob das kein Tor ist, ob es eine Strafe ist, 2 Minuten Spieldauer und so weiter. Es ist das pure Chaos und es gibt keine klare Regelauslegung. Nur allein bei dem Themenkomplex. Und da frage ich mich, wenn man Entscheidungen trifft, wenn man sagt, man möchte bestimmte Dinge bestrafen, es wird ja sicherlich besprochen, dass man sagt, wenn ein Spieler in den Torraum fährt, in das blaue Eis reinfährt und den Kontakt herstellt mit dem Torhüter, dann ist es Goaltender Interference und je nach Schwere und Impact und vielleicht auch Verletzung des Gegenspielers ist es dann eben entsprechend entweder erstmal kein Tor oder ein Tor oder es sind dann sogar 2 oder 5 Minuten dann entsprechend vielleicht auch mit einer Spieldauer mit dabei, wenn die Verletzung mit dabei ist. Das sind doch Dinge, die ich klar kommunizieren kann. Kann ich doch sagen, okay, jedes Mal, wenn ein Spieler selbstständig da reinfährt in die blaue Zone, ist er dafür verantwortlich und wenn Kontakt da ist, gibt es entsprechend dann die Regelauslegung. Da ist für mich auch nicht so viel Graubereich bei den Zehnerküchen. Kannst du bei manchen Sachen drüber diskutieren, ob jetzt ein Spieler reingeschoben wird von einem Verteidiger und so weiter. Aber diese Szenen, die von McKinnon, wo er ja selber in den Torraum reinfährt, der Kontakt wäre zwar nicht gar gewesen, aber er nimmt das Risiko und hier auch von Stützle, zumindest in der ersten Szene, die sind ja relativ eindeutig, aber sie werden komplett unterschiedlich ausgelegt in dem Fall. Und das verstehe ich nicht, wieso man nicht das Interesse hat, da klare Linien zu ziehen und klar auch zu versuchen, den Beteiligten, nämlich den Spielern, zu vermitteln, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Also das kann ja nicht so schwer sein und das muss ja auch das Ziel der Liga sein, eben danach nicht diese Diskussion zu haben und eben dafür zu sorgen, dass alle Bescheid wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Aber gut, das also mal der Themenkomplex Torhüterbehinderung. Leider ist das nur die Spitze vom Eisberg, denn es ging weiter in den nächsten Tagen, also nach dem Edmonton-Spiel gegen die Avs. Wir hatten am Freitagmorgen deutscher Zeit, Freitag den 13., sehr, sehr viele Partien in der NHL und zum Beispiel das Spiel der San Jose Sharks bei den Boston Bruins. Das Spiel ist im Grunde durch. San Jose führt mit 4:2 kurz vor Ende der Partie und der Puck ist eben der defensiven Zone der Sharks. Kiefer Sherwood spielt den nach außen raus, klärt im Prinzip die Szene. Und Charlie McAvoy rammt seine Schulter, seinen Ellbogen in den Kopf von Kiefer Sherwood. Blindside-Hit, Dirty-Hit, er trifft ihn voll am Kopf, er trifft ihn mit dem Ellbogen. Was man sagen muss, er streckt jetzt den Ellbogen nicht besonders raus, er zieht ihn auch nicht hoch, aber es ist halt einfach für mich ein absolut dreckiger Hit. Nochmal, 10 Sekunden vor Ende, 2 Tore Rückstand von einem Spieler, der, was hat er gehabt, glaube ich, einen Kieferbruch, hat ein paar Zähne letztens verloren, Charlie McAvoy. Also der muss genau wissen, was das so ist, wenn man am Kopf getroffen wird. Aber hey, die Spieler, ja, das ist so eine Brüderschaft. Ist mir doch vollkommen egal, ob da noch 10 Sekunden sind. Ich sehe den Kopf, ich kann da meinen Check zu Ende fahren. Natürlich ramme ich da meinen Arm rein. Sicher, klar, warum denn auch nicht? Wenn ich es kann, warum denn nicht? So, dann höre ich noch das Broadcasting-Team der Boston Bruins, die dann da sagen, naja, also ich glaube, das ist jetzt gar kein schlechter Check, sondern das ist nur ein schlechtes Ergebnis. Ja, Ach, wie kann das passieren, dass der Kopf da getroffen wird, obwohl der Check so super gut und super gut angesetzt war? Also, kaum erklärbar, diese Szene. Auch da könnte man ja jetzt wieder sagen, naja, kurz vor Ende einer Partie, da ist es ja auch oft so, dass da so ein bisschen auch Messages gesendet werden sollen und die Schiedsrichter sind ja da auch oft angehalten, dann richtig hart durchzugreifen. Auch wenn dann zum Beispiel kurz vor Ende Fights stattfinden, da kann es ja auch Strafen geben für die Trainer und so weiter und so weiter. Was gibt's in der Szene? 2 Minuten gibt's in der Szene. Und ich gehe mal davon aus, die 2 Minuten gab es in der Szene, weil glücklicherweise Kiefer Sherwood relativ schnell wieder aufsteht und dann selber, glaube ich, sogar noch in Richtung McAvoy fährt, also keine Verletzung hat. Und hey, wenn der nicht verletzt ist, brauchen wir ja keine Strafe geben. Wenn der jetzt verletzt wäre, wie zufällig auch immer, dann müssten wir natürlich über eine Strafe nachdenken. Also auch da wieder komplett unverständlich für mich und auch danach würde ja die Möglichkeit bestehen, vom Department of Player Safety da in irgendeiner Form einzugreifen. Also vielleicht eine Geldstrafe zu verhängen. Das ist ja immer so, ne? Maximum fine allowable. Oder man könnte sogar über eine Sperre nachdenken. Aber wie gesagt, Sherwood lebt ja noch in dem Fall. Also, was soll's? Also, natürlich merkt ihr, ich übertreibe in einigen Aussagen. Aber letzten Endes ist das doch ein Hit, den man raushaben möchte. Ich möchte doch nicht 10 Sekunden vor Ende in einer Partie, die entschieden ist, jemanden sehen, der voll am Kopf gecheckt wird. Also worüber reden wir denn jetzt hier? Und nochmal, McAvoy als jemand, der in den letzten Monaten unter wie auch immer zufälligen Treffern am Kopf gelitten hat, der muss doch speziell in irgendeiner Form ein bisschen mal auch Empathie haben und sagen, okay, komm, ich versuche mal, mich ein bisschen wegzuziehen. Ist ja in dem Fall auch egal. Zumal es ja auch keine Situation war, wo man jetzt sagen kann, naja, der könnte da jetzt noch ein Tor erzielen, in Anführungsstrichen, wenn er den Check richtig fährt oder den Puck da abfängt. Das war ja alles gegessen. Also für mich Szene unverständlich, Entscheidung auf dem Eis unverständlich und das Verhalten danach vom Department of Player Safety auch unverständlich. Aber es wird ja noch besser. An dem Tag fanden ja noch mehr Spiele statt. Also freut euch. Die Anaheim Ducks, heute schon Thema in der Sendung gewesen, die spielen in Toronto. 2. Drittel, knapp Ende 2. Drittel, 3-2 sogar für die Anaheim Ducks die Führung. Was heißt sogar, die spielen ja eine bessere Saison als die Leafs, also führen auswärts. Und es kommt ein Pass auf Austin Matthews, der steht auch relativ frei zwischen den Face-Off-Dots, bekommt den Puck, fängt ihn mit der Vorhand, legt ihn auf die Rückhand, legt ihn oder will ihn an Radko Gudas, der von vorne kommt, vorbeilegen. Und Gudas kommt von schräg unten sozusagen, also neben dem Tor, und fährt voll mit seinem Knie gegen das Knie von Austin Matthews. Für mich auch in Realgeschwindigkeit relativ deutlich zu sehen. In der Zeitlupe tut es noch mehr weh. Neon Knee-Hit at its best. Dreckige Aktion. Der Versuch, dem Gegner das Knie zu zerstören, nichts anderes ist das in dem Fall. Und es gibt die 5 Minuten plus Spieldauer. Erstaunlicherweise haben die Schiedsrichter das auch, glaube ich, direkt so entschieden. Dann auch noch in Zusammenarbeit mit dem War Room, also mit dem Raum mit den ganzen Monitoren in Toronto, ist ja nicht so weit weg. Vielleicht war die Leitung ja damals nach Denver auch ein bisschen komisch, dass man das nicht anders entscheiden konnte. In dem Fall hat es funktioniert. Es gibt die 5 Minuten, es gibt die Spieldauer und Gudas ist raus. So, großes Thema übrigens, Side Note in Toronto ist natürlich, dass von Toronto, von den Spielern, keiner hingegangen ist und Radko Gudas versucht hat, ein paar reinzuhauen. Gut, kann man jetzt auch als Thema aufmachen, wäre für mich aber nicht das Hauptthema in der Szene, sondern das Hauptthema in der Szene wäre tatsächlich die Art und Weise mal wieder, wie da miteinander umgegangen wird. Jetzt weiß man bei Radko Gudas, der hat ja auch Sidney Crosby bei Olympia verletzt, dass er kein Kind von Traurigkeit ist. Wir kommen auch gleich noch zu seiner Historie. Aber bei Sidney Crosby übrigens, Side Note, da würde ich eher sagen, das war mehr Zufall, hat Crosby ja selber auch gesagt, dass das eher eine unglückliche Szene war. In dem Fall aber für mich ganz klar zu erkennen, er will nichts anderes als Matthews das Knie weghauen. Er merkt, es wird ausgespielt und lässt sein Knie halt raus, zieht das nach links, zieht das voll in das Knie von Matthews rein und nimmt eben im Kauf, dass der schwer verletzt wird. So, nehmen wir es mal vorne weg, der ist auch schwer verletzt, Innenbandriss meine ich, auch irgendwie eine Prellung und so weiter, fällt also auf jeden Fall den Rest der Saison aus. Nicht, dass das jetzt für die Leafs, weil die Saison ja sowieso nicht so gut läuft, der Riesenverlust wäre, aber trotzdem schwere Verletzungen bei einem anderen Spieler, bei einem Gegner und vor allem auch, wieder so ein Punkt, schwere Verletzung bei einem der Superstars der Liga. Ja, dann könnte man ja erwarten, okay, auf dem Eis richtig entschieden, ja, passt. Dann schaut man so ein bisschen in die Historie und das hatte ich ja auch dann schon im Hinterkopf. Ratko Gudas, kein Kind von Traurigkeit, hat diverse Sperren gehabt, jawohl. Und zwar hatte er vorher eine Sperre, 2015 gegen die Flyers, illegal check to the head of Mika Zibanejad, beziehungsweise da war er bei den Flyers, da wurde er für 3 Spiele gesperrt. Dann hatte er nochmal gegen die Flyers eine Aktion, 2016, da hatte er Interference on Austin Sarnik, 6 Spiele gesperrt als Repeat Offender, 2016. 2017 gab es ein Slashing gegen den Nacken und Kopf von Matthew Perreault, dafür hat er 10 Spiele bekommen, 2017. Und 2019 hoher Stock gegen Nikita Kucherov, 2 Spiele Sperre, das macht insgesamt vor dieser Aktion 21 Spiele Sperre in 4 Aktionen. Er hat, glaube ich, noch Geldstrafen bekommen dazu. Bedeutet eine pickepacke volle Akte an Vergehen und an Strafen und an Sperren. Also, das Wort Repeat Offender wurde für jemanden wie Ratko Gudas erfunden. Also, das ist Textbook Repeat Offender. Wie gesagt, die Szene ist für mich komplett eindeutig. Der Spieler, der verletzt ist, fällt den Rest der Saison aus. So, dann würde man davon ausgehen, wenn man sich jetzt auch die Sperren eben anschaut, dass das Department of Player Safety da ja einfach mal schaut und sagt, okay, was hat er denn bisher gehabt? Wie ist die Aktion zu bewerten? Ist die Aktion zu bewerten? Auch wieder in dem Kontext, was wir vorhin gehört haben, dass sie sich etwas angeschaut haben und dann vielleicht sagen, okay, die Strafe war jetzt im Spiel nicht gerechtfertigt, wir streichen die mal wieder. Da erkennt man ja deutlich, dass die Strafe sehr wohl gerechtfertigt ist, dass da alle Kriterien gegeben sind, die sie sonst immer aufführen, dass da auch eine Verletzung mit dabei ist. Wie gesagt, die Verletzung ist auch in dem Fall, muss man sagen, Zufall. Es kann auch sein, dass Matthews aufsteht, ihm tut das Knie ein bisschen weh, hat einen blauen Fleck und fertig. Aber Gudas nimmt die Verletzung in Kauf. In dem Fall. Und die ist dann in dem Fall auch eingetreten. Dann ist es natürlich so, dass vielleicht auch vergleichbare Szenen herangezogen werden. Und wenn man da so ein bisschen auch sucht, was es für Sperren gab. Es gab zum Beispiel mal für Matt Cook in den Playoffs gegen Tyson Barry 7 Spiele. Es gab für Alex Burrows mal gegen Taylor Hall 10 Spiele Sperre. Mark Giordano hat mal 2 Spiele bekommen gegen Mikko Koivu. Jason Spezza 6. Arthur Kaliev gegen Chase DeLeo 4, das war in der Preseason sogar. Also es gibt schon einige Strafen, die man mit heranziehen kann. Dmitry Orlov ist noch mit dabei, der hat mal 2 Spiele Sperre bekommen. Mason Shaw auch noch mit dabei, auch 2 Spiele Sperre. So. Dann hat das Department of Player Safety sich die Szene angeguckt mit Ratko Gudas und ist zu der Entscheidung gekommen, dass man ihm 5 Partien gibt. 5 Spiele Sperre. Und es war auch wieder so, es gibt ja die Regel, wenn man einen Spieler zu einem Telefonanruf einlädt, dann kann man maximal 5 Spiele Sperre verkünden. Es gibt dann diese geile Formulierung, ein In-Person-Hearing, aber da kann man 5 oder mehr verkünden. Das würde normalerweise bedeuten, dass man den Spieler einfliegt nach New York oder nach Toronto, je nachdem, wo man das machen möchte. Und mit ihm persönlich redet. Das heißt aber auch in einigen Fällen, dass man einfach einen Zoom-Call macht. Also ein In-Person-Hearing-Zoom-Call ist auch etwas, was die NHL formuliert. Habt ihr auch schon bei mir im Podcast gehört über die Jahre, dass ich das sehr interessant finde, diese Formulierung. Aber das lassen wir mal beiseite. Durch dieses vereinbarte Telefongespräch hat man sich schon von vornherein auf maximal 5 Spiele festgelegt. Wo ich dann auch wieder sage, warum? Warum macht man nicht diesen Zoom-Call, In-Person-Hearing und sagt, okay, es besteht zumindest die Möglichkeit, mehr als 5 Spiele Sperre zu verkünden. Dann muss ich auch sagen, sie haben sich wohl im Nachhinein auch darauf berufen, dass einige Sperren vorher eben geringer waren und nicht mehr als 5 Spiele Sperre waren. und dass man deswegen für diesen Neon-Knee-Hit auch nur 5 Spiele Sperre verkündet. Auch da sage ich, wenn ich vorher was falsch gemacht habe, wenn ich vorher Strafen gering gewählt habe, dann heißt das doch nicht, dass ich das jetzt immer so weiterführen muss. Das ist genau die Argumentation, die ich immer bringe, wenn sie dann eine Strafe gegen irgendeinen Spieler verkünden. Brad Marchand ist dann meistens mal ein Beispiel, wo man sagt, naja, er ist jetzt nicht so der Repeat-Offender bei bestimmten Sachen, wo ich dann sage, ja, ist er nicht, weil ihr ihm keine Strafe gegeben habt. Also ihr habt vorher einen Fehler gemacht und weil ihr vorher einen Fehler gemacht habt, beruft ihr euch jetzt darauf, dass ihr einen Fehler gemacht habt, dass er nämlich keine Sperre hat. Also was soll der Quatsch? Und in diesem Fall, nochmal, Radko Gudasch, 21 Spiele Sperre vorher, das eine Mal 10 Spiele Sperre, klare Verletzung eines Gegenspielers, eine der dreckigsten Aktionen, die du machen kannst. Knee on Knee Hit ist eine Kategorie mit, ich hau den Schläger ins Gesicht oder Bandencheck, wo der quasi mit dem Kopf in Richtung Bande steht. Absolut, du kannst Karrieren damit beenden. Wer weiß, wie sich das Ganze jetzt für Auston Matthews da entwickelt. Kann ja auch sein, dass er dann noch, also zum Glück jetzt kein Kreuzbandriss oder was, aber kann ja auch sein, dass er trotzdem noch Spätfolgen hat von diesem Hit. Und da dann zu sagen, ich gebe ihm 5 Spiele Sperre, ist für mich ein absoluter Witz. Warum nicht mal einfach das machen, was der Name sagt? Department of Player Safety. Ich lege das so aus beim Namen, dass dieses Department, also diese Abteilung, soll dafür sorgen, dass die Sicherheit der Spieler gewährleistet ist. Die einzige Sicherheit, die dieses Department gewährleistet, ist die derjenigen, die die Aggressoren sind. Und zwar die Sicherheit, dass du weißt, selbst wenn du die schlimmsten Sachen machst, die es gibt auf dem Eis, kannst du dir sicher sein, du wirst geschützt. Du bekommst nicht die Strafe, die du verdienst, du bekommst geringere Strafen, du bekommst im Zweifel vielleicht eine Geldstrafe, du bekommst im Zweifel bei Herrn McAvoy gar keine Strafe. Es ist nicht so, dass dieses Department dafür sorgt, dass Spieler gesund bleiben sollen. Und übrigens auch, das Department of Player Safety hat anscheinend auch gar kein Interesse daran, dass die NHL ihre besten Spieler behält. Auston Matthews ist einer der Marquis-Player der Liga. Man kann zu dem stehen, wie man will. Aber wenn ich Geld bezahlen muss für eine Eintrittskarte für ein NHL-Spiel und die Wahl habe, zu sagen, ich suche mir ein Spiel von Auston Matthews aus oder von Radko Gudasch, dann interessiert mich die Partie bei allem Respekt vor den Ducks und so weiter von Radko Gudasch überhaupt nicht. Dann sage ich, wenn ich mir aussuchen darf, dann hätte ich gern die Partie von Auston Matthews. Wenn das dann gegen Anaheim ist, okay, gegen Gudasch, von mir aus. Aber ich möchte doch Skillplayer sehen. Ich möchte doch die besten Spieler der Welt sehen, die Eishockey spielen können. Natürlich möchte ich auch Hits sehen. Gar keine Frage. Ich möchte Bodychecks sehen. Ich möchte ein Spiel sehen, wo auch sehr viel körperlich Aktionen auf dem Eis sind. Aber ich möchte nicht ein Spiel sehen, wo absichtlich Gegner verletzt werden und wo Spieler rumlaufen, die das mehrfach schon gemacht haben und wo ich weiß, dass die ein Sicherheitsrisiko sind und wo die dann wiederum wissen, naja, okay, dann kriege ich jetzt halt 5 Spiele Sperre, aber ich bin dann auch wieder dabei. Ich bin auch dabei im Rennen um die Tabellenspitze in der Pacific Division. Man muss ja auch sagen, diese Aktionen nehmen ja auch Einfluss auf die gesamten Verläufe der Saison. Wenn ich jetzt zum Beispiel gut aus Sperre für 10 oder 15 Partien, dann nehme ich den DAX ja auch einen guten Verteidiger weg. Und natürlich ist es so, dass dann im Nachhinein die Kritik kommt innerhalb des Vereins auch am Spieler. Es ist ja immer so, dass diese Folge normalerweise, dass man dann sich mit dem zusammensetzen müsste als Anaheim Ducks, dass man sagen muss, pass mal auf, du musst dein Verhalten ändern, du musst Dinge anders machen, ansonsten spielst du bei uns eben nicht mehr, weil du suspendiert bist und das bringt uns nichts. Wir brauchen dich als Kapitän, wir brauchen dich als Abwehrspieler. Diese ganzen Dialoge finden ja gar nicht statt. Warum sollen die auch stattfinden? Naja, 5 Spiele Sperre ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber letzten Endes ist das doch wirklich nicht so die Konsequenz für die Anaheim Ducks und für den Spieler selber eben dann auch. Und das ist genau das, was fehlt in der NHL, dass es keinerlei Linie gibt, dass es keinerlei Ziel gibt, offensichtlich irgendetwas einzudämmen. Da passieren immer mal so ein bisschen Dinge, so, ja, ich mache jetzt mal ganz kurz was und es gibt vielleicht auch mal ausnahmsweise mal eine Strafe und ich greife irgendwo mal ganz hart durch, aber letzten Endes ist das immer nur so ein kleines Aufflackern und eine wirkliche Konsequenz ist nicht da. Bemerkenswerterweise hat jetzt sogar Connor McDavid, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang sie ihn das gefragt haben, aber er hat eine Aussage getätigt, die ich eigentlich ganz passend finde. Er hat gesagt, dass das Department of Player Safety, ich übersetze jetzt frei, er hat gesagt, dass das Department of Player Safety den besten Job oder das Beste gibt, dass man dort das Beste gibt. So. Das ist ja erstmal in Ordnung und auch etwas, wo man ihn einfach nicht festnageln kann. Das Beste zu geben heißt ja nicht, dass der Job gut ist. Er hat dann aber etwas gesagt, was ich wirklich bemerkenswert finde. Wenn jedes Mal bei einer Sperre Riesendiskussionen entstehen, wenn jedes Mal viele Leute sich äußern und ihr Unverständnis äußern dafür, wie diese Sperre zustande kommt und die Höhe der Sperre zustande kommt, dann sollte man vielleicht mal den Prozess überdenken. Dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, wie es zu dieser Sperre oder der Entscheidung für keine Sperre überhaupt kommt. Und das ist genau der Punkt, den ich jedes Mal anspreche. Die NHL macht bei allen Themen ein Riesengeheimnis aus der Entscheidungsfindung. Warum gibt es nicht mal im Sommer Beispiele davon? Das muss ja nicht jetzt sein, während der Saison. Aber warum gibt es nicht mal im Sommer als Nacharbeit zur Vorsaison Beispiele davon, wie das Department of Player Safety zu dieser Entscheidung gekommen ist. Vielleicht auch mal beispielhaft, einfach mal 20 Minuten aus dem Raum, wo diese Entscheidung getroffen wird, mit allen Argumenten, die da vorgebracht werden, wie die sich ein Video angucken, als Beispiel. Warum veröffentlicht man sowas nicht? Warum veröffentlicht man nicht das Gespräch zwischen dem War Room in Toronto und Denver bei der Szene mit Nathan MacKinnon? Warum kann man das nicht mal öffentlich machen, um zu zeigen, wie gearbeitet wird? Vielleicht kann man das ja dann auch alles nachvollziehen, wie die zu ihren Entscheidungen kommen. Und vielleicht kann man dann auch sagen, okay, das war jetzt in Ordnung. Es gibt gleich noch eine dritte Kategorie, eine dritte Szene, einen dritten Themenbereich, den ich ansprechen werde. Auch da gibt es für mich nichts, wo die NHL etwas veröffentlicht. Auch da könnte man ja sagen, warum gibt es nicht mal Mikros auch bei den Schiedsrichtern? Das gibt es ja jetzt zum Beispiel beim Fußball in der Bundesliga. Es gibt die Kameras, es gibt doch dort auch Mikros. Warum kann man nicht mal den Mut haben, auch Fehler zuzugeben oder diese Kommunikation auch zu erklären? Und ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass es mehr Kritik gibt, sondern ich glaube, dass das dazu führt, dass es erstmal auch für gewisse Dinge Verständnis gibt. Und dann kann man ja vielleicht auch sagen, so kann ich daran arbeiten, das Ganze zu verbessern. Vielleicht gibt es dann ja auch sinnvolle Vorschläge von außen, wo dann die Experten drumherum sagen, in dem Fall sage ich jetzt, keine Ahnung, Tuukka Rask hat dann eine richtig geile Idee, wie man Torhüterbehinderung besser entscheiden kann, wie man da vielleicht Tipps geben kann, wie sie zu klareren Entscheidungen kommen, wie man die Regel vielleicht auch etwas klarer formulieren kann. Das sind ja Möglichkeiten, um das Spiel zu verbessern, um zu verbessern, dass ich schneller zu besseren und zu richtigeren Entscheidungen komme. Und das ist etwas, wo ich nicht das Gefühl habe, dass die NHL daran arbeitet. Und auch da wieder, es mag ja sein, dass sie es machen, aber sie zeigen es nicht, sie veröffentlichen nichts und machen wirklich eine riesen Geheimniskrämerei auch aus diesen ganzen Geschichten. Es wird ja auch immer gesagt, dass im Nachhinein auch die Schiedsrichter dann angesprochen werden und dass es da auch Reportings gibt und dass es da auch Konsequenzen gibt. Aber wie zum Beispiel jetzt bei der Szene mit MacKinnon, dass man im Nachhinein dann die Strafe zurücknimmt, das wird nicht öffentlich gemacht. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, warum man das nicht mal transparenter gestaltet. In dem Fall, wie gesagt, für mich die Strafe zu gering, nicht nachvollziehbar, warum man da auf so ein Ergebnis kommt und auch die Experten, die ich gehört habe, John Tortorella war dann da auch im Fernsehen, der auch sagt, wieso gibt es dann mal 2 Spiele, wieso gibt es da mal 5, wieso gibt es mal nichts, wo sind die Kriterien, wo wird das erklärt? Nichts, gar nichts von der NHL. Und etwas, was in den letzten Tagen übrigens auch passiert ist und was das Ganze nochmal unterstreicht, ist, dass sich mittlerweile auch die Agenten zu diesen Themen melden. Zum einen war es so, dass von Kiefer Sherwood der Agent sich gemeldet hat, Alan Walsh, der gesagt hat, ich zitiere jetzt einfach mal, George Parrish und sein Player Safety Department haben sich schon vor langer Zeit jeglicher Verantwortung für die tatsächliche Sicherheit der Spieler entzogen. Ein typisches NHL-Spiel ist eine Aneinanderreihung von unbestraften Kopfstößen, also Headshots oder Check to the Head hat er, glaube ich, wirklich gesagt, illegal blows to the head, okay, und anderen Schlägen gegen den Kopf, die zu schweren Verletzungen bei den Spielern führen können. Die NHL hat eine traurige Geschichte, wenn es darum geht, ihre besten Spieler zu schützen. Hoffen wir, dass kein Spieler sein Leben verlieren muss, bevor das geschieht. Das ist natürlich sehr dramatisch, was er da am Ende schreibt, wenn man aber zum Beispiel sich auch daran erinnert, dass ja schon Spieler sich den Nacken gebrochen haben bei Checks, die keine Sperren zur Folge hatten. Wenn man auch weiß, dass Spieler ihre Karrieren beenden mussten aufgrund von Checks to the Head, dann ist das leider sehr, sehr nah dran an der Realität, was er da schreibt. Natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber schon wieder verständlich aus Sicht von jemandem, der ja auch davon lebt, dass die Spieler gesund sind und möglichst lange Karrieren haben. Das ist also das eine, was der Agent von Kiefer Sherwood da gesagt hat, und der Agent von Austin Matthews, der hat sich ähnlich geäußert. Der hat gesagt, er findet eine Anhörung per Telefon und 5-Spiele-Sperre lachhaft und absurd. Und er sagt natürlich, wenn der Prozess im Collective Bargaining Agreement festgelegt ist, dann ist das so. Aber dass man dann trotzdem eben diesen Weg wählt, und ich habe es ja vorhin erklärt, wenn sie ein In-Person-Hearing machen, ist ja auch die Möglichkeit dafür da, eine größere Strafe dort entsprechend zu verhängen. Das ist ja genau das Gleiche wie zum Beispiel, wenn ich auf dem Eis sage, ich gebe ein Major Penalty, dann kann ich ja mir das Ganze anschauen und sagen, ich gebe jetzt mehr, weniger, gar nichts. Und das wäre in dem Fall ja genauso gewesen. Also auch da, den Agenten scheint auch langsam der Kragen zu platzen. Und wie gesagt, das bestätigt einfach nur das, was dann für mich auch nicht schwer zu erkennen ist, dass da keine klare Linie ist und dass nochmal das Department of Player Safety eher die Sicherheit gibt für diejenigen, die die Aggressoren sind und nicht für diejenigen, die die Opfer auf dem Eis sind. Und das dritte Thema, auf das ich komme, ist auch wieder, ja, für mich nicht nachvollziehbar. Es geht um das Spiel der Bruins bei den Washington Capitals. Dass die Bruins jetzt zweimal beteiligt, ist Zufall. Auch da, auch Anaheim ist absoluter Zufall. Ne? Auch das Spiel mit den Fs, das lag daran, dass ich es gesehen habe. Ansonsten, ich hätte mich auch bei anderen darüber aufgeregt. Also in dem Fall jetzt bei Boston gegen die Washington Capitals geht es um das letzte Drittel. Da gab es schon eine Strafe gegen Nikita Zadorov. Der sitzt auf der Strafbank und direkt zu Beginn dieser Strafe schießt Mark Kastelic den Puck raus und schießt ihn über die Plexiglas-Umrandung. Und ja, klare Entscheidung, 2 Minuten, das wären 5-3, kurz vor Ende. Spielstand ist 2-2, die Möglichkeit, ich glaube, es war sogar eine Führung für die Washington Capitals. Einmal kurz gucken, nicht, dass ich euch da was falsch, stand 2-2, genau, Möglichkeit 5-3, 5 Minuten ungefähr vor Ende des Spiels für die Washington Capitals, wenn denn diese Strafe gepfiffen wird. Der Linesman entscheidet aber, der Puck wurde abgefälscht, war also auch vorher am Glas und ist halt quasi über Umwege nach draußen geflogen und nicht direkt. So, da sag ich, warum? Jetzt fragt ihr euch, wieso, wenn er es so gesehen hat? Dann sage ich, aber er merkt ja auch, es wird direkt protestiert. Und es gibt die Möglichkeit für die Schiedsrichter, dass man sagt, okay, man entscheidet da jetzt auf die 2 Minuten. Und aktuell hätten dann die Boston Bruins die Gelegenheit gehabt, das zu challengen. Das heißt, sollte die Entscheidung falsch sein von dem Linesman, kann der Videocoach von Boston das Ganze ja revidieren und kann dann sagen, hier, Markus Sturm, hallo, ne, hier klingelt das Telefon, zieh mal bitte deine Challenge. Da war noch jemand dran, der war vorher außen am Plexiglas, der Puck, der ist einfach zufällig rausgesprungen, das sind keine 2 Minuten, zieh mal deine Challenge. So, das machen sie aber nicht. Und Spencer Carberry, der Coach der Washington Capitals, dem sind in dieser Spielzeit die Hände gebunden, denn erst im nächsten Jahr ist das reviewable und nicht jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob es dann nächstes Jahr per Challenge reviewable ist oder direkt von den Linesmen, kann ich nochmal rausfinden. Aber auf jeden Fall ist das so. Wenn man das zum Beispiel mit dem Fußball vergleicht, im Fußball sind ja mittlerweile die Schiedsrichterassistenten angehalten, Abseits erstmal nicht anzuzeigen, sondern die Szene zu Ende laufen zu lassen. So, das wäre jetzt ungefähr so, als ob ein Pass kommt im Fußball, knappe Szene, der Assistent ist der Meinung, es war Abseits, hebt die Fahne, die Szene ist sofort beendet und es gibt nicht die Chance aufs Tor. So. Und in dem Fall ist es halt so, der Linesman entscheidet, nö, das war mit Kontakt, sind keine 2 Minuten und damit ist das Thema durch. Wenn er anders entschieden hätte, hätte Boston, wenn es denn eine Einstellung gegeben hätte, die gab es aber nicht, die belegt hätte, dass der Puck über Umwege rausgeflogen wäre und dass es eben keine 2 Minuten sind, dann hätte Boston die Challenge ziehen können und in dem Fall war eben diese Entscheidung falsch. So, und da muss man natürlich sagen, ist jetzt ein Spiel, ganz klar, ne, passiert hier halt eben mal. Aber es ist für mich dieses Grundsätzliche, dass in so vielen Bereichen etwas falsch läuft. Und die Partie hat natürlich riesen Auswirkungen. Am Ende gewinnt Boston mit 3-2 nach Penaltyschießen und nimmt 2 Punkte mit. Die hätten sonst gar keinen Punkt vielleicht mitgenommen bei 5 gegen 3. Kann man schon sagen, da könnte ein Tor fallen. Für Washington ist es so, die nehmen zwar noch einen mit, aber eben das Team, was vor ihnen platziert ist, dass sie einfangen wollen, was sie überholen wollen im Rennen um die Wildcard-Plätze, das kriegt sogar noch einen Punkt mehr. Das heißt, der Rückstand ist größer geworden, anstatt 2 Punkte aufzuholen. Wieder direkter Einfluss aufs Playoff-Rennen. Und auch da kann ich nicht nachvollziehen, warum man da nicht die Möglichkeit, die man hat, einfach in Anspruch nimmt als Team der Linesmans, der Schiedsrichter und sagt, okay, komm, wir nehmen jetzt erstmal, sagen jetzt erstmal, das waren 2 Minuten und wenn es falsch ist, kann Boston ja in dem Fall Einspruch einlegen. Ja, und wie gesagt, das ist dieser rote Faden, der sich jetzt durch die 3 Themen durchzieht, der sich komplett für mich immer wieder durch die verschiedenen Saisonzeitpunkte durchzieht, durch die verschiedenen Saisons. Das ist ja jetzt nicht das erste Jahr, wo solche Dinge passieren und ich weiß nicht, wieso die Liga in vielen Bereichen fortschrittlich wird, in vielen Bereichen wirklich neue und interessante Wege geht und gute Lösungen hat und bei diesem Thema oft so altbacken ist, so unkommunikativ, will ich es mal nennen, diese Wagenburg-Mentalität hat. Ich mache mir jetzt auch immer den Spaß und poste dann immer mit dem Hashtag Best Referees of All in Sports. Wenn man diese Sichtweise hat, sorry, also ich finde, es macht sympathischer, wenn man Fehler eingesteht. Und es hilft einfach auch in der Kommunikation nach außen und auch das, meine eigene Erfahrung, wenn man sich selber Fehler eingesteht und das dann auch öffentlich zugibt bei bestimmten Dingen, finde ich, dass man daran wachsen kann. Und einer der Gründe, warum die NHL eben nicht unbedingt so wächst, wie sie sich das vorstellt, ist für mich eben auch das Thema Strafen und Verletzungen und Sperren und die Tatsache, dass dann aufgrund dieser Entscheidungen, die dort getroffen werden, teilweise die besten Spieler nicht auf dem Eis stehen. Natürlich wird es jetzt auch von euch einige geben, die sagen, warum denn, was willst du denn? Radko Gudas ist doch ein geiler Typ. Der gefällt mir, das ist genau das harte Eishockey, was ich sehen möchte. Und ja, sehr gerne, kann so sein. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was die Zukunft der NHL ist. Und nochmal, auch für Radko Gudas ist ein Platz in der Liga, der muss dann halt einfach nur lernen, vernünftig zu verteidigen und oder Charlie McAvoy muss lernen, Checks vernünftig zu fahren und vielleicht nicht 10 Sekunden vor Ende den Kopf vom Gegner zu treffen. Und ich finde nicht, dass das etwas ist, was ja einfach ausgeschlossen wird von der Liga, sondern genau dahin muss es gehen. Man muss den Spielern, und in anderen Bereichen hat es ja funktioniert, Thema Slashing zum Beispiel ist es ja weniger geworden, man muss den Spielern einfach Rahmenbedingungen setzen und diese konsequent einhalten und dann kann ich das Spiel auch verbessern und das heißt nicht, dass ich das Spiel nicht physisch lasse und dass ich keine Checks habe und dass ich auch nicht in Zukunft kontroverse Szenen haben werde, aber das, was ich jetzt hier in der Sendung aufgeführt habe, ist einfach für mich teilweise so eklatant und undurchsichtig, ja, das ist, na gut, ich wiederhole mich in vielen Punkten heute in dieser Folge und wollte eigentlich nicht unbedingt sowas aufnehmen, aber nachdem es sich jetzt wirklich so gesteigert hat und nicht nur ein Thema ist, sondern einfach mehrere Themen innerhalb von einer Woche, aber eben auch über die letzten Jahre gesehen, habe ich gesagt, okay, ich baue da nochmal was zusammen und ja, ihr habt euch das jetzt bis zum Ende hin angehört. Natürlich, wie immer, hört hinten rein, ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt und schickt mir eure Meinung dazu sehr, sehr gerne über die diversen Kontaktwege. Die weiteren News, Jubiläum, Kopitar, was es noch alles gab in den letzten Tagen, die werde ich auch versuchen in einer weiteren Folge zusammenzustellen, aber das hier heute soll dann auch mit dem Themenkomplex insgesamt Schiedsrichter und so weiter enden und dementsprechend sage ich jetzt für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.